Psychische Störungsfälle erklärt. Folge 36. Die Borderline-Störung.
Welcome to the mass. On the surface she looks fine, but what's inside ain't always in line. Life is good, life is bad, she's a mess, but a happy one. Hi, I'm Little Happy Miss and welcome to my podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin die Nina und ich bin euer Host am Little Happy Miss Podcast. Ich habe mir gedacht, ich starte jetzt eine neue kleine Miniserie, so in meinem Podcast. Ich weiß jetzt gar nicht, wie mini die wird, aber immer mal wieder haue ich einfach Folgen rein, wo ich psychische Störungsbilder erkläre, weil ich mir gedacht habe, ich habe so eine Freude beim Lernen gerade. Nein, ich habe im März meine Heilpraktikerprüfung, Psychotherapie, und für diese Prüfung muss ich eben oder darf ich den ICD-10 lernen. Das ist das Diagnosebuch für psychische Störungen. Also anhand von diesem Buch werden psychische Störungen diagnostiziert. Und mittlerweile gibt es schon den ICD-11. Meine Prüfung basiert aber nur auf dem ICD-10. Und habe mir eben gedacht, ich nehme euch da so ein bisschen auf meine Lernexperience mit und erzähle euch von die psychischen Störungsbilder. Und würde da heute mal mit der Borderline-Störung anfangen. Und würde jetzt zuerst mal kurz allgemein was erzählen. Zuerst mal kurz zu psychischen Störungsbildern. Wenn ihr da zuhört und euch denkt, so, boah, das passt ja irgendwie alles auf mich, ist es einmal ganz wichtig, erstens, dass man sich selber nicht diagnostizieren kann. Das ist vielleicht einmal wichtig. Und was auch noch ganz wichtig ist, dass man auch nicht einfach eine Fremddiagnose machen darf, also dass ich sage, boah, der ist genau das, ich habe es immer gewusst. Weil man kann nur dann eine Diagnose stellen, wenn wer einen Leidensdruck hat, mit diesem Leidensdruck, also mit diesem psychischen Leidensdruck zum Arzt, zum Therapeuten geht, den um eine Diagnose bittet, der die Diagnose stellt, erst dann ist es eine psychische Störung. Das heißt, wenn ich da jetzt rausgehe und sage, wow, der Typ, der ist voll ein Narzisst oder sonst irgendwas, dann ist das falsch, weil wenn der mich nicht gefragt hat und der nicht unter dem leidet, dann kann ich ja keine Diagnose stellen. Und so kann das auch gar kein Mensch. Das wäre mal allgemein zu die Störungsbilder. Und wenn man irgendwo reinpasst, dann nicht gleich crazy gone. So ist okay, es finden sie immer irgendwelche Eigenschaften, die irgendwie gut zu einem passen. Und wenn man irgendwie sagt, ich passe da voll gut rein, ich leide unter dem, es wird mir helfen, wenn ich zum Therapeuten gehe, wenn ich zum Psychiater gehe und mich diagnostizieren lasse, super. Es reicht aber einfach, zu wissen, dass man gewisse Issues hat und man sagt, ich suche einen Therapeuten auf, ich suche einen Coach auf. Was ich sagen möchte, ist, man braucht keine Diagnose, um an sich arbeiten zu können. Wenn man aber sagt, ich hätte das gern, dann kann man sich natürlich eine Diagnose stellen lassen. Und bei vielen bei vielen Therapeuten oder Arztgängen ist hilfreich, wenn eine Diagnose hinterlegt ist, wenn man dann unter Umständen von der Krankenkasse was zurückbekommt oder ein Therapieplatz leichter zu finden ist. Aber das ist jetzt nur mal ganz eine andere Sache, die man im österreichischen Gesundheitssystem zum Da hat, wo ich ehrlich sagen muss, dass ich oft auch nicht ganz durchblick, weil es oft mir ein bisschen willkürlich erscheint. Aber eben zum Beispiel bei meiner privaten Versicherung ist hilfreich, dass eine Diagnose dabei steht, weil die dann mehr zahlen. Also some side information for you. Und das war's jetzt einmal. Diagnosekriterien. Ja, also kommen wir mal zu den Diagnosekriterien von der Borderline-Störung. Ganz wichtig, bei allen Persönlichkeitsstörungen ist es das Gleiche. Das Hauptdiagnosekriterium ist die Zeitdauer von Kindheit, Jugendalter an bis zur Gegenwart andauernd. Damit würde ich sagen, oder damit ist gemeint, dass sie nicht plötzlich im Alter von, keine Ahnung, 25 oder 45 eine Borderline-Störung, also oder sonstige Persönlichkeitsstörung entwickeln kann, sondern die muss immer schon bestanden haben, denn die ist Teil der Persönlichkeit, also die wird von der Person dauerhaft wahrgenommen, das ist immer da, das ist nicht eine Phase, wie zum Beispiel bei einer Depression, wo man einen Normalzustand kennt oder bei einer Angststörung, sondern das ist dauerhaft so, das ist immer so und das, wenn man in der Biografie, in der eigenen zurückschaut, hat man das auch immer so wahrgenommen. Genau. Also Zeitdauer von Kindheit, Jugendalter an bis zur Gegenwart andauernd. Dann abnorme Verhaltensmuster in den Bereichen Affektivität, soziales Handeln, Impulskontrolle und Kognition. Und dann gibt es eben eine Unterscheidung. Und zwar ist bei uns, also beim ICD-10 so, das ist beim amerikanischen DSM-5 anders, dass eine Borderline-Störung gibt, also einen Borderline-Typen und einen impulsiven Typen und beide zusammen sind in der emotional instabilen Störung zusammengefasst, sozusagen. Und beim impulsiven Typ müssen eben drei Symptome vorkommen. Zum einen mangelnde Impulskontrolle, Unfähigkeit, aggressive Impulse zu kontrollieren, Neigung zu Ausbrüchen von Wut oder Gewalt und Unfähigkeit, aggressive Impulse zu kontrollieren. Dann, auch noch mit zur mangelnden Impulskontrolle, Neigung zu Streiterei und Konflikten mit anderen, vor allem wenn impulsive Handlungen unterbunden oder getadelt werden. Und der dritte Punkt zur mangelnden Impulskontrolle, spontane Handlungen ohne Berücksichtigung der Konsequenzen. Und dann fällt noch emotionale Instabilität rein, unbeständige und launische Stimmung mit abrupten Übergängen zwischen verschiedenen Gefühlszuständen. Und dann nur zum mangelnden Durchhaltevermögen, Schwierigkeiten in der Beibehaltung von Handlungen, die nicht unmittelbar belohnt werden. Also es waren jetzt 5 Punkte, von denen müssten 3 vorkommen, dann könnte man den impulsiven Typen diagnostizieren. Und dann gibt es jetzt nur den Borderline-Typen. Da müssten jetzt nur 2 Symptome aus den nachfolgenden Symptomen vorkommen, dann würde man als Borderline-Typen bezeichnen. Extreme Angst vor dem Alleinsein mit übertriebenen Bemühungen, das Verlassenwerden zu vermeiden. Neigung, sich auf intensive oder instabile Beziehungen einzulassen, oft mit der Folge von emotionalen Krisen. Chronisches Gefühl der inneren Leere. Identitätsstörung. Unsicherheit und Instabilität in Bezug auf Selbstbild, Wertvorstellung, Berufsziele, sexuelle Orientierung. Und wiederholte Drohung oder Handlung mit selbstschädigendem Verhalten. Genau, Selbstschädigung steht nur in Klammer, zum Beispiel Ritzen oder Suizidversuche. Und mit dem Lehrbuch, mit dem ich lerne, das werde ich dann zum Schluss erwähnen, für die Credits, stehen auch noch ein paar zusätzliche Merkmale drinnen, weil das amerikanische Diagnosebuch, der DSM-5, der da immer erwähnt wird in meinem Lehrbuch, der listet die Sachen oft ein bisschen genauer auf und geht genauer auf bestimmte Verhaltensweisen ein. Deswegen wird es oft ergänzend erwähnt, damit es zum Lernen leichter ist. Und genau, das lese ich einfach auch noch vor. Da kommt eben nur vor Impulsivität, wo eben das Essverhalten angeführt wird, zum Beispiel Binge-Eating oder Bulimie, Substanzmissbrauch, rücksichtsloses Fahren, Geld ausgeben, risikoreiches Sexualverhalten. Die Stimmung wird auch erwähnt, das ist aber eh vorher schon vorkommen. Instabile zwischenmenschliche Beziehungen, die durch extreme Idealisierung oder eben extreme Entwertung gekennzeichnet sind. Das finde ich auch ein spannender Punkt. Vorübergehend durch Belastung ausgelöste paranoide Vorstellung oder schwere dissoziative Symptome wie die Personalisation, die Realisation und dissoziative Amnesie. Das sind eben Symptome, die zu den traumatischen Störungen gehören. Und zwar dissoziative Erlebnisse sind immer so, wenn gewisse Anteile, meistens die Gefühle, abgespalten werden. Das heißt, die Personalisation ist zum Beispiel, dass man irgendwie nicht ganz man selber ist, man kommt sich irgendwie vor, kommt sich selber fremd vor, und die Realisation ist, wenn die Umgebung fremd ist, wenn man sich irgendwie vorkommt, wie wenn man da auf einer Bühne steht und alles an Schauspieler, die Umgebung ist fremd, man ist so ein bisschen in Watte gehüllt, und dissoziative Amnesie ist dass, also Amnesie ist eben, ich kann mich an gewisse Sachen nicht mehr erinnern. Dissoziativ ist, wenn es durch ein traumatisches Erlebnis ausgelöst worden ist. Also Erinnerungslücken, die auf ein dramatisches Ereignis passieren. Und das kann da eben leicht passieren durch Belastungen, die vorübergehend ausgelöst werden. Dann zeitweiliger Verlust der Gefühle, des sich Spürens mit dem Versuch, sich durch Selbstverletzung wieder zu spüren. Und High-Risk-Verhalten, um sich wieder zu spüren, also Extremsport, Fallschirmspringen, schnelles Autofahren und so weiter. Und ergänzend, und das ist ganz ein wichtiger Punkt, in der Amnese finden sich oft Hinweise auf körperliche, emotionale oder sexuelle Gewalt und oder massive Vernachlässigung in der Kindheit. Das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt. Man hat bei 70-80% der Patientinnen und Patienten festgestellt, dass frühkindliche Traumatisierung stattgefunden hat. Deswegen wird zum Beispiel im DSM-5 auch die komplexe Traumafolgestörung aufgelistet, weil eben Menschen, die unter diesem Störungsbild die in dieses Störungsbild hineinfallen, oft extrem schlimme Belastungserfahrungen in der Kindheit erlebt haben. Und aufgrund von dem eben komplex traumatisiert, also mehrfach traumatisiert sind und diese komplexe Traumatisierung, diese Borderline-Störung oder die emotional instabile Störung eigentlich ausgelöst hat. Genau. Fallgeschichte. Ich lese euch eigentlich dann immer Fallgeschichte vor, weil durch das wird es eigentlich immer ganz plakativ, was da eigentlich gemeint ist. Und die Fallgeschichten in dem Buch, in dem ich lerne, sind eben total cool. Also, ich war ein braves, schüchternes Mädchen. Vera K22 kommt in die Praxis, weil sie etwa eine Woche in ein tiefes Loch gefallen ist, und über die Trennung von ihrem Freund nicht hinwegkommt. Nach einem heftigen Streit ist er wortlos gegangen und hat mir per SMS mitgeteilt, mit einer Frau, die beim geringsten Anlass ausraste und, wie beim letzten Mal, sogar handgreiflich werde, könnte er nicht weiter zusammenleben. Ich habe versucht, mich bei ihm zu entschuldigen, ihm gesagt, wie sehr ich ihn liebe, aber er hat sich seitdem nicht bei mir gemeldet, trotz meiner zahlreichen Bitten per SMS, erzählt sie schluchzend. Dabei rutscht ihr Ärmel etwas nach oben, sodass mehrere Narben von Schnittverletzungen zu sehen sind. Sie sei seit Jahren in Therapie, habe in ihrer Not ihre Therapeutin erreichen wollen, doch die sei im Urlaub. Ich habe ihr Dutzende von Nachrichten auf dem Anrufbeantworter hinterlassen und ihr gedroht, mich umzubringen, wenn sie sich nicht meldet. Bis heute keine Antwort. In ihrer Kindheit sei sie ein braves, schüchternes Mädchen gewesen, berichtet Vera, obwohl die familiäre Situation nicht einfach war. Mein Vater war Alkoholiker und manchmal gewalttätig und meine Mutter war mit der Situation überfordert. Sie hat nach lautstarken Streitereien mit den Worten »Ich gehe jetzt und komme nie wieder« mehrmals die Wohnung verlassen. Gestik, Mimik und verbale Ausdrucksweise spiegeln Veras wechselnde Emotionen. Wenn sie auf den Vater zu sprechen kommt, schlägt sie mit der Faust auf den Tisch, wenig später kämpft sie mit den Tränen und spricht mit leiser, kindlicher Stimme. Im Alter von 15 bis 16 war Vera kein braves Mädchen mehr, sie kifft, betrank sich und schlief wahllos mit verschiedenen Partnern, ein paar Mal auch mit einer Freundin. Ich fühlte mich innerlich leer und unverstanden, wusste nicht, wer ich eigentlich bin. Das alles habe ich mit Drogen und Sex betäubt. Manchmal hatte ich auch Fressanfälle, wollte aber schlank bleiben und habe anschließend alles wieder erbrochen. Mit 18 bin ich zu meinem damaligen Freund gezogen. Es war eine leidenschaftliche Liebesbeziehung, aber es hat nicht lange gehalten. Und jetzt bin ich schon wieder alleine. Vera hat die Realschule absolviert, aber keinen Berufsabschluss. Sie hat in verschiedenen Jobs gearbeitet, es dort aber nie lange ausgehalten. Augenblicklich arbeitet sie als Kellnerin in einer Bar. Sie hat keine Pläne für ihre berufliche Zukunft. Mein Input. Ja, ich hoffe, ihr habt die Fallgeschichte interessant gefunden. Ich finde die Fallgeschichte nämlich immer sehr plakativ. Und um jetzt einmal Credits zu geben, das Buch heißt Psychiatrie leicht verstehen, Heilpraktiker für Psychotherapie von Rudolf Schneider. Ich würde euch jetzt nicht empfehlen, dass ihr das Buch kauft, weil es ein Lehrbuch ist. Also es ist wirklich zum Lernen gedacht. Es geht mir da jetzt eher um die Credits. Und ja, genau, also das, die Fallgeschichte zeigt eigentlich eher sehr plakativ. Also Menschen mit einer Borderline-Störung sind eben Menschen, die vor allem im Bereich Emotionalität Schwierigkeiten haben, sprich eben dieses Wechselbad an Emotionen, dass das so schnell wechseln kann, dass das so schnell kippen kann und dass man die Extreme eben auslebt. Also dieses stark aggressive, dieses kurz total depressive, was aber nicht mit einer Depression zu vergleichen ist, weil eine Depression kannst du erst diagnostizieren, wenn du das 2 Wochen durchgehend hast, sondern es ist einfach nur kurz, also so kurz extrem traurig und dann kann es aber wieder ins andere kippen mit extremer Ekstase oder glücklich sein, aber auch dieses Reizbare ist auf jeden Fall ein wichtiges Diagnosekriterium. Komorbid, also parallel können auch noch auftreten, was sehr oft kommt, Angststörungen oder eben Depressionen, das können die nur parallel dazu haben, Menschen mit Borderline-Störungen, es können auch andere Persönlichkeitsstörungen vorkommen, wie zum Beispiel die abhängige Persönlichkeitsstörung und genau, sie haben oft eine Vielzahl an Problemen oder eben an weiteren Störungsbildern und das sind Menschen, die meistens Therapie suchen und aufsuchen, was ganz gut ist, weil es gibt ja andere Störungsbilder, die sind sehr therapieresistent, weil die sehen eigentlich nicht, dass sie ein Problem haben. Die kommen dann, wenn dann, wegen was anderem und nicht wegen dem Störungsbild explizit. Und auf jeden Fall, was eben auch noch ja, wichtig ist, ist eben das suizidale Verhalten und dieses drohen auch damit, also anderen Menschen damit drohen. Ich hoffe, es hat noch keiner von euch erlebt, aber so Ex-Partner, die ihm drohen, sich umzubringen oder genau und dadurch versuchen eben ja, den Kontakt wiederherzustellen oder zu bekommen, was sie wollen. Dieses Ritzen bzw. selbstschädigende Verhalten basiert dann meistens darauf, dass man so extreme Emotionen hat, dass man das so lösen möchte, in dem Sinne von der körperliche Schmerz reduziert dann diese Spannung, die durch die extremen Emotionen entsteht. Also Borderliner spüren Emotionen auch, ich weiß nicht, man sagt irgendwie so, fünfmal stärker, ich glaube, da gibt es aber auch andere Werte. Also die Emotionen sind extrem, also wirklich extrem und es ist sehr schwierig, mit denen umzugehen. Deswegen ist zum Beispiel eine sehr beliebte Methode das Skill-Training von der Marsha Linhart, wo eben Skills angewendet werden, um diese argen Emotionen zu bändigen, beziehungsweise der Skill wird halt dann eingesetzt, statt dass ich mich ritz keine Ahnung, was auch immer das selbstschädigende Verhalten ist. Unser Skill kann zum Beispiel sein, auf eine scharfe Chili beißen, eiskaltes Wasser über den Kopf laufen lassen, einen Eiswürfel im Mund nehmen und lutschen. Alles Mögliche gibt's da. Die Gummibänder schnappen lassen, die man ums Armgelenk hat, falls das schon mal wer gesehen hat. Genau. Und ja, im Umgang sind Borderline Menschen oft schwierig, weil es zum einen natürlich sehr schön ist, weil sie emotional sind, das hat ja natürlich auch eine positive Seite und man darf da nicht immer das Negative sehen. Gleichzeitig ist es halt schwierig, weil du schnell der Feind wirst und eben das, was halt sehr schwierig ist, ist dieses extreme Idealisieren und auf der anderen Seite aber dieses Entwerten. Also du bist entweder irgendwie die allerbeste Freundin oder die schlimmste Feindin oder du bist irgendwie, wie auch immer, so die beste Mama oder die Rabenmutter oder in was für ein Verhältnis auch immer. Und das ist macht es sehr schwierig im Umgang mit diesen Menschen. Was aber natürlich nicht heißt, man darf nie alle über den Kamm scheren, das ist immer ganz wichtig. Und nur weil man in eine Diagnose reinpasst, heißt das nicht, dass man jedes Kriterium erfüllt. Das ist irgendwie auch ganz wichtig. Und generell soll man Menschen aufgrund ihrer Diagnose ja nicht bewerten und alle in eine Kategorie werfen. Trotzdem hilft es oft, dass ich einfach weiß, okay, der Mensch könnte da reinpassen. Unter Umständen bin ich vorsichtig, wenn es um Kritik geht zum Beispiel. Also Borderline-Patienten sind sehr oder reagieren sehr empfindlich auf Kritik. Und wenn ich mir denke, irgendwie kommt mir das so vor, wie wenn, ohne dass ich den jetzt bewerte und dem da Diagnose gebe oder sonst was, und der kommt mir aber so vor, dann bin ich halt bei gewissen Punkten vielleicht einfach ein bisschen vorsichtiger und merke einfach, dass das den Umgang zum Beispiel mit dem Menschen verbessert. Genau, ja, das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt es ganz spannend gefunden. Wäre cool, wenn es mir Feedback gibt, weil dann schaue ich, wie weiter da mit dem oder nicht. Aber ich glaube, ich mache es sowieso, weil es irgendwie geil ist. Auch für mich zum Lernen eben. Außer ihr findet es richtig kacke, dann vielleicht nicht. Also Feedback wäre auf jeden Fall nice. Und genau, freue mich schon. Und ja, ich hoffe, ihr habt einen guten Start in die nächste Woche. Ich wünsche euch alles, alles Liebe und ich freue mich von euch zu hören. Ciao!